Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wir haben mittlerweile Dezember und das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Und wie wir das in den vergangenen Jahren auch schon immer mal wieder getan haben, wir machen dieses Jahr wieder eine Zeitreise. Und noch ein bisschen mehr, wir machen nämlich auch noch eine Weltreise dazu. Wir tauchen ein in eine Welt, die gerade unfassbaren technischen und technologischen Fortschritt erlebt. Eine Welt, in der Fragen von Klasse und Fragen nach der gerechten Verteilung von Reichtum und Macht immer deutlicher werden. Und wir begegnen zwei Frauen, die die Rollenbilder für Frauen in ihrer Zeit auf den Kopf stellen und die dazu aber jeweils ziemlich unterschiedliche Einstellungen haben. Beide Frauen kennen einander nicht, sie werden sich auch nicht persönlich begegnen, aber am Ende dieser Weltreise sind sie Konkurrentinnen. Wir reisen in das Jahr 1889. Wir befinden uns also im ausgehenden 19. Jahrhundert am Ende der industriellen Revolution. Deswegen begegnen wir diesen ganzen technologischen Fortschritten und wir beginnen unsere Reise in New York. Ihr könnt euch aussuchen, mit welcher unserer beiden Frauen ihr mitfiebern wollt oder ob ihr vielleicht für beide gleichzeitig die Daumen haltet. Wir lernen mal unsere erste Protagonistin kennen, nämlich die Journalistin Nellie Bly. Geboren wurde sie als Elizabeth Cochran am 5. Mai 1864 in der Nähe von Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Vater stirbt, da ist sie 6 Jahre alt. Der bescheidene Wohlstand der Familie verschwindet dann auch beinahe über Nacht, weil mit dem Verlust des Vaters niemand mehr da ist, der die Familie versorgt. Die Mutter heiratet zwar erneut, lässt sich aber später von Nellies Stiefvater wieder scheiden und die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich weiter. Sie wächst in einem Kohleabbaugebiet auf. Sie ist also umgeben von der Arbeiterschaft und 1885 schreibt sie einen Brief an den Herausgeber des Pittsburgh Dispatch. Das ist eine lokale Zeitung. Und in diesem Brief antwortet sie auf eine Zeitungskolumne, in der man sich für die traditionelle Rolle der Frau in der Gesellschaft ausgesprochen hatte. Also bitte ganz unauffällig, bitte eine Rolle als Hausfrau und Mutter. Der Herausgeber mag ihren Schreibstil so sehr, dass er ihr einen Job anbietet. Sie wird dann eine Reporterin für den Pittsburgh Dispatch mit einer Entlohnung von $5 pro Woche. Und sie legt sich dort das Pseudonym zu, unter dem sie heute bekannt ist, nämlich Nellie Bly. Bly sucht sich von Anfang an Herausforderungen. Sie reist zum Beispiel mit nur 21 Jahren für 6 Monate nach Mexiko, um von dort zu berichten. Sie nimmt ihre Mutter mit. Mit ihrer Mutter hat sie zeitlebens ein recht enges Verhältnis. Und 1887 zieht sie nach New York. Das ist damals eine der Hochburgen für den Journalismus. Und ihren Durchbruch hat sie mit bis dahin ungesehenen investigativem Journalismus. Denn Bly lässt sich zum Beispiel für 10 Tage in eine Anstalt für Menschen mit psychischen Problemen einliefern und schreibt hinterher dann einen Artikel, der auf diese Zustände dort aufmerksam macht. Und die sind wirklich furchtbar. Wenn ihr jetzt denkt, dass Blys Karriere wie die einer erfolgreichen Journalistin klingt, dann stimmt das zwar, aber wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, in welcher Zeit sie das macht. Ihre Karriere ist wirklich außergewöhnlich, denn sie schreibt in einer Zeit, in der Frauen im Journalismus an diesem Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich nur Kolumnen und Stücke schreiben sollen, die mit Frauenthemen zu tun haben. Das heißt Mode, Haushalt, Garten, Vorgänge in der High Society, Klatsch und Tratsch. Investigativer Journalismus, also Journalismus, der Missstände aufdecken soll, der Korruption oder andere illegale Dinge, soziale Missstände, der all diese Dinge aufdecken soll, der ist noch ganz, ganz neu. Und dass Frauen sich in diesem Bereich tummeln, das heißt, sie dringt in eine absolute Männerdomäne vor. Sie ist wirklich eine Ausnahme. Und sie gefährdet damit auch in gewisser Weise ihren Ruf, denn Frauen sollen sich in dieser Zeit eigentlich noch nicht einmal ohne Begleitung aus dem Haus begeben. Sie sollen nicht allein reisen, geschweige denn Recherchen machen, wie Nellie Bly sie unternimmt, die sie ja immer allein unternimmt. Eine ihrer aufrüttelndsten Recherchen ist auch die, in der sie versucht, ihr Kind zu verkaufen. Also Nellie Bly selbst hat kein Kind, aber sie will herausfinden, ob es möglich ist, sein eigenes Kind zu verkaufen. Und sie findet in der Tat heraus, ja, das ist durchaus möglich. Und mit dieser Recherche wirft sie ein weiteres Schlaglicht auf das Elend in manchen Gesellschaftsschichten von New York. Am Ende ihrer langen Tage oder wenn ihr mal wieder ein besonderer Coup gelungen war, dann sitzt sie in einer der einfachen Arbeiterbars von New York. In diesem Viertel und in diesem Milieu fühlt sie sich wohl. Zum einen, weil sie in dieser Umgebung umgeben von Arbeitern aufgewachsen war und zum anderen, weil es auch das Publikum war, für das sie schrieb. Im Jahr 1889 ist die 25-jährige Nellie Bly als Journalistin bekannt, die für die New York World zahlreiche investigative Geschichten geschrieben hat und soziale Missstände aufgedeckt hat. Und ihr jüngster Coup, das ist die Idee, die These aus einem der berühmtesten Bücher ihrer Zeit zu widerlegen. 1872 ist Jules Vernes Buch In 80 Tagen um die Welt erschienen. In diesem Buch reist seine fiktive Figur Phileas Fogg, der Titel verrät es schon, auf einer abenteuerlichen 80 Tage währenden Reise um die Welt. Und Nellie Bly kommt irgendwann der Gedanke, was ist eigentlich, ist das überhaupt machbar in 80 Tagen? Stimmt das, was er da kalkuliert hat? Könnte man das nicht auf die Probe stellen? Und sie will von New York über England, Italien, durch den Suezkanal, über China nach Japan reisen und von dort über den Pazifik nach San Francisco und dann quer durch die USA zurück zu ihrem Ausgangspunkt in New York. Bly glaubt, dass sie das in weniger als 80 Tagen schaffen kann, vielleicht sogar in 75. Und in der Zeitung soll ihre Reise begleitet werden. Als sie diesen Vorschlag das erste Mal macht, winken ihre Redakteure und ihre Chefs ab und sagen, du bist wohl verrückt geworden. Und ein Jahr später, als die Auflagezahlen so ein bisschen nachlassen, da denkt man sich, na, wir brauchen jetzt irgendwie doch eine neue Sensation. Und dann erinnert man sich an diese ein bisschen wilde Idee von Nellie Bly. Und hier sind wir jetzt also im Jahr 1889 im November und die Redakteure der New York World haben sich überlegt, beziehungsweise der Chef der New York World hat sich überlegt, jawohl, wir schicken Nellie Bly auf Weltreise. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten Frau, die wir heute begleiten werden. Eine Frau namens Elizabeth Bisland. Elizabeth Bisland wurde am 11. Februar 1871 in Louisiana geboren, also im Süden der USA. Die Familie hatte eine Plantage in den Südstaaten besessen, die aber im amerikanischen Bürgerkrieg zerstört worden war. Und Bisland wuchs mit einer Liebe für klassische Literatur und Poesie auf und um die Familie zu unterstützen und etwas Geld dazu zu verdienen, begann sie schon recht früh Artikel zu schreiben. Und sie kam dann schließlich mit $50 in der Tasche nach New York, um dort eine besser bezahlte Arbeit zu finden. Die fand sie auch, nämlich beim monatlich erscheinenden Cosmopolitan Magazine. Die beiden waren ziemlich unterschiedlich. Nellie Bly war so eine junge Frau, die die Ärmel hochkrempelte, die sich in der Arbeiterschaft wohlfühlte und die insgesamt auch überhaupt keine Scheu davor hatte, im Rampenlicht zu stehen. Bis zu einem gewissen Punkt wollte sie das sogar. Elizabeth Bisland hatte da überhaupt keinen Sinn für. Sie wollte ein ruhiges Leben leben. Investigativer Journalismus war ihr nicht besonders wichtig. Sie liebte Kultur und sie schrieb auch am liebsten über Literatur, weil auch ihr eigener Schreibstil literarischer war. Und während Bly also abends in diesen Arbeiterbars saß, lud Bisland BesucherInnen zum Tee ein in das Apartment, das sie sich mit ihrer Schwester teilte. Und Bisland hatte also überhaupt kein Bestreben nach größerer Bekanntheit. Sie wollte selbst nicht im Mittelpunkt stehen. Es wäre ihr nicht im Traum eingefallen, aus Jules Vernes Roman ein Wettrennen zu machen, mit dem sie am Ende selbst zum Gegenstand der Berichterstattung wird. Aber genau das wird passieren. Das sind also unsere beiden Protagonistinnen. Wir sind in New York. Das Datum ist der 14. November 1889 und während die 28-jährige Elizabeth Bisland noch in ihrem Bett schlummert und einen ruhigen Morgen verlebt, ist Nellie Bly schon früh unterwegs. Lasst uns mal gucken, was sie macht. Nelly Bly macht sich mit einer überraschend kleinen Tasche auf den Weg zum Hafen nach New Jersey. Sie trägt einen maßgeschneiderten praktischen Wollreisemantel in dunklen Tönen, damit er eben nicht so schnell dreckig wird oder damit man den Schmutz darauf nicht sieht, und einen einfachen Rock, der sie vor diesen rauen Bedingungen während der Reise schützen soll. Sie weiß, dass sie durch verschiedene Klimazonen reisen wird und sie versucht also mit dieser Kleidung, sich so praktisch wie möglich zu kleiden. Wenn ihr für eine 80-tägige Reise durch verschiedene Klimazonen packen müsstet, wie groß wäre wohl euer Gepäck? Ich reise für 2- bis 3-wöchige Trips meistens schon mit einem großen Koffer und dann mit einem Rucksack oder Handgepäckstück. Nelly Bly hat eine kleine Tasche, die sie mühelos selbst tragen kann. Wenn ihr schon mal eine alte Arzttasche aus Leder gesehen habt, so ähnlich sieht ihre Tasche aus, so ähnlich ist auch die Größe. Und dass sie mit so wenig Gepäck reist, das funktioniert nur, weil sie beschlossen hat, nur eine Garnitur an Kleidung mitzunehmen. Das ist mal gewagt, würde ich sagen. Sie hat ein bisschen Wechselunterwäsche eingepackt, eine Kopfbedeckung als Schutz vor Regen oder Schnee. Sie nimmt Utensilien zum Schreiben mit, also Papier und Stifte, ein bisschen Seife zum Waschen, eine Haarbürste und eine Fettcreme für die Haut, die sie gegen Wetterextreme schützen soll. Sie vertraut darauf, dass sie unterwegs immer mal Wäsche machen kann, dass sie Wäschereien findet, aber nichtsdestotrotz, sie reist nur mit dem Kleid, das sie am Leib trägt, und das ist wirklich für eine 80-tägige Reise eine sehr gewagte Wahl, würde ich sagen. An diesem 14. November geht Nelly Bly also in Hoboken, New Jersey, an Bord des deutschen Dampfschiffes Auguste Victoria. Sie macht einen Uhrenvergleich mit einem Mitglied des New York Athletic Club. Beide haben eine Stoppuhr, bei der sie zur gleichen Zeit auf Start drücken, und um 9.40 Uhr am Morgen fährt das Schiff los. Die Uhr läuft und Nelly Blys Reise hat begonnen. Und damit hat auch unsere Weltreise begonnen. Sie hat die These aufgestellt, dass sie die Erdumrundung in 75 Tagen schaffen könnte. Und dieses Ziel verkündet an diesem Morgen auch ihr Arbeitgeber, die New York World, in einem Artikel der LeserInnenschaft. Aktuell ist Nelly Bly nur im Wettlauf gegen die von ihr selbst kalkulierte Zeit. Aber schauen wir mal in die Wohnung von Elizabeth Bisland. Die verbringt ihren üblichen Morgen noch mit einem guten Frühstück und der entspannten Lektüre der Zeitungen. Aber ihr ruhiger Morgen wird unterbrochen von einer dringenden Nachricht ihres Chefs beim Cosmopolitan Magazine. Sie solle sofort in die Redaktion kommen. Also sie ist verwirrt, aber sie macht sich fertig, sie macht sich auf den Weg. Sie fragt sich, warum sie zum Chef beordert wird. Und in der Redaktion angekommen, eröffnet ihr der Chef, er habe einen ganz besonderen Auftrag für sie. Sie solle die Welt umrunden, um die Reporterin der Konkurrenz zu schlagen. Und Start der Reise ist noch heute Abend. Bisland sagt sofort nein. Erstens habe sie kein Interesse an einer Weltreise, zweitens nicht an einem Rennen gegen eine andere Journalistin und drittens habe sie an dem Abend Gäste zum Tee geladen. Also bitte keine kurzfristigen Planänderungen. Ihr Chef lässt keines dieser Argumente gelten. Denn der Chef hat am Morgen in der New York World von Nelly Blys Reise gelesen und hat sofort begriffen, was da für ein Potenzial drin liegt. Er versteht, dass ein Wettrennen diese ganze Reise natürlich noch spannender machen würde und natürlich auch die Auflage seines eigenen Magazins steigern könnte. Außerdem glaubt er, dass in Nelly Blys Reisepläne eine ganz entscheidende Schwäche steckt, denn Nelly Bly reist ja über den Atlantik, sie reist gen Osten. Und er kennt sich gut genug aus mit der Wetterlage. Er weiß, dass in dieser Jahreszeit der Wind oft aus Osten kommt und dass Nelly Bly also gegen die Wetterlage anreist, zumindest am Anfang. Business Chef glaubt, dass die Reise wesentlich schneller vonstatten geht, wenn man gen Westen reist, weil man dann permanent Rückenwind hat. Elizabeth Bisland und ihr Chef diskutieren ungefähr eine Stunde in seinem Büro hin und her und am Ende, wie das oft so ist, gewinnt der Chef. Bisland wird die Reise also antreten und sie hat jetzt lediglich einen Nachmittag Zeit, sich auf die Abreise und auf eine erdumspannende Reise vorzubereiten, über die Nelly Bly wahrscheinlich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang nachgedacht hat. In der Eile entscheidet sie, zwei normale Kleider, ein Seidenkleid für den Abend, einige Garniturenunterwäsche, einen Wollmantel, ein warmes Tuch für die Schultern, ein Nachthemd, einen Bademantel einzupacken, außerdem Slipper und ein paar Schuhe für nasses Wetter, einen Regenschirm, Handschuhe, Nadel und Faden, Haarnadeln, Utensilien zum Waschen, einige Bücher und natürlich was zum Schreiben. Wenn ihr das verfolgt, dann ahnt ihr schon, dass bei ihr die Sachen eben nicht in nur eine Tasche passen. Elizabeth Bisland reist mit einer Holzkiste, einem sogenannten Steamer Trunk. Die hat man damals anstelle von Koffern mit auf Dampfschiffe genommen, also große Holzkisten. Sie hat außerdem eine kleine Tragetasche und eine Art Schultergurt, an der zum Beispiel der Regenschirm befestigt wird. Und mit ihrem Gepäck besteigt Bisland also am Abend des 14. November 1889 den Zug in New York. Und um 6 Uhr bläst der Schaffner in seine Pfeife und der Zug fährt los. Wir sind unterwegs in Richtung Chicago. Bisland sitzt auf ihrem Platz und starrt ziemlich ungläubig aus dem Fenster. Denn wer hätte heute Morgen gedacht, dass sie am Abend eine Reise um die Welt beginnen würde? Wer steht schon morgens auf und hat solche Gedanken? Sie schreibt später, dass die Ereignisse an diesem Tag so surreal waren, dass sie sich an die ersten Stunden dieser Zugreise überhaupt nicht erinnern kann. Und dass sie sich am Anfang fühlte, als sei sie in einem Albtraum gefangen. Während Bisland also aus dem Fenster blickt und in die Dunkelheit starrt, hat Nellie Bly auf hoher See ein ganz anderes Problem. Sie wird seekrank. Die SS Auguste Victoria schwankt nämlich durch die unruhige See, denn auf dem Atlantik tobt ein Sturm. Und ohne Unterlass prallen die Wellen gegen das Schiff, der Bug hebt und senkt sich wieder und wieder. Bly war noch nie auf hoher See, sie hat überhaupt keine Erfahrung mit Seegang und mit jeder Welle wird sie grüner im Gesicht. Und sie ist bei weitem nicht die Einzige, die seekrank ist. Viele PassagierInnen haben an diesem Tag das Problem. Aber es gibt noch keine verlässlichen Medikamente oder Methoden, um Seekrankheit unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt die wildesten Ratschläge, die man in Ratgebern dieser Zeit lesen kann. Manche raten dazu, Alkohol zu trinken. Klingt nicht wie die beste Idee. Andere raten, einfach zu lesen, so nach dem Motto, man muss sich nur gut genug konzentrieren, dann könnte man sich schon ablenken. Und ein anderer Ratgeber empfiehlt K.O.-Tropfen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die Lösung. Blys Magen ist schon mehr als angeschlagen, als das Dinner serviert wird. Und sie ist auch noch ein Ehrengast des Kapitäns, denn man hat eben um ihre Abreise vorher immerhin genug Bohai gemacht, dass der Kapitän des Schiffes sie also an seinen Tisch holt und sie sitzt direkt neben ihm. Der Kapitän des Schiffes, der sieht ihr an der grünen Nasenspitze an, was los ist. Der erste Gang wird serviert, das Schiff hebt und senkt sich, Nellie Bly wird noch grüner, als sie ohnehin schon ist und schließlich muss sie sich entschuldigen vom Tisch. Sie wird von einem Steward zur Reling geleitet und dann tut sie das, was viele Passagiere an diesem Tag tun. Sie übergibt sich über die Reling. Der Kapitän hat ihr aber ziemlich vergnügt erklärt, sie würde die Seekrankheit nur bezwingen, wenn sie jeden Gang dieses Dinners esse. Also egal, ob der jetzt in ihrem Magen bliebe oder nicht. Das heißt, den Rest des Dinners pendelt Nellie Bly also zwischen Speisesaal und Reling, bis dieses Dinner endlich vorbei ist. Also ich beneide sie wirklich nicht. Sie wankt dann zu ihrer Kabine, fällt in ihr Bett und schläft durch bis zum nächsten Nachmittag um 4 Uhr. Da steht dann der besorgte Kapitän in ihrer Kabine und erklärt ihr, sie habe so lange geschlafen, dass man jetzt schon langsam Sorge gehabt hätte, sie hätte die Nacht nicht überstanden. Ja, so hat sich Nellie Bly den Beginn ihrer Reise wohl nicht vorgestellt, aber immerhin, ab Tag 2 ist sie nicht mehr seekrank. Es geht ihr deutlich besser und vor ihr liegen jetzt 7 Tage auf hoher See auf einem der besten Kreuzfahrtschiffe ihrer Zeit. Die Auguste Victoria ist kaum ein halbes Jahr im Betrieb, ist also niegelnagelneu und Nellie Bly reist erster Klasse. Dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr. Elizabeth Bisland sitzt unterdessen im Zug, der sie gen Chicago bringen soll. Von dort soll es mit dem Zug dann weitergehen nach Omaha, Nebraska und von dort in einem dritten Zug weiter nach San Francisco. Die Zugreise von New York bis San Francisco wird 5 Tage dauern. Und die transkontinentale Eisenbahn, die ist ja erst im Jahr 1869 in den USA fertiggestellt worden. ist also gerade mal 20 Jahre alt und Zugreisen sind also auch noch ein vergleichsweise junges Phänomen. Und das ist eines, das je nach Ticketpreis sehr unterschiedlich ausfällt. Wer wie Elizabeth Bisland im Zug erster Klasse reist, und an dieser Stelle sei erwähnt, dass die Kosten der Reise jeweils von den Arbeitgebern der beiden Journalistinnen übernommen wurden, der oder die reist in Eisenbahnwaggons mit edelster Holzvertäfelung, mit gemütlichen Sitzen. Es gibt gut ausgerüstete Schlafwagen und einen Speisewagen. Es gibt manchmal einen ganzen Wagen, der in eine Bibliothek verwandelt worden ist. Ein anderer Waggon dient den Männern als Rauchersalon. Und man kann sich auf der Reise sogar die Haare schneiden lassen. Elizabeth Bisland verlebt ihre erste Nacht auf der Weltreise im Schlafwagen, wo sie mittelmäßig guten Schlaf bekommt. Sie ist einfach immer noch zu aufgeregt von diesem Abenteuer, in das sie da geworfen wurde. Aber kurz danach setzt auch ihre journalistische Neugier ein, denn in den kommenden Tagen beobachtet sie, wie sich die Landschaft verändert. Und sie ist zunehmend fasziniert davon. Das sind alles Landstriche, die hat sie noch nie gesehen. Sie reist von den sehr grünen Ostküstenstaaten zu den Great Plains, also der baumlosen Gegend östlich der Rocky Mountains und dann immer weiter westlich. Es wird immer trockener, die Landschaft ist immer dünner besiedelt. Sie reist durch den Wilden Westen. Also man muss sich auch bewusst machen, im Jahr 1889 ist der Wilde Westen immer noch ziemlich wild, denn der Westen der USA ist immer noch wahnsinnig dünn besiedelt. Der ist erst in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt besiedelt worden. Für Elizabeth Bisland sieht diese Gegend wirklich sehr, sehr unwirtlich aus. Sie ist ja immerhin in Louisiana aufgewachsen. Der Süden hat diese ganz feuchte Luft, da gibt's Sümpfe, da wächst Moos, da gibt's eine ganz andere Vegetation und New York ist auch eine ganz andere Lebensumgebung. Also sie blickt in diese westlichen Staaten, oder manche davon sind ja noch nicht mal Staaten. Sie blickt in diese Territorien und ist mindestens fasziniert von dem, was sie da sieht. Aber sie hat trotzdem bald recht wenig Zeit, über diese Landschaft nachzudenken, denn der Zug, mit dem sie gen San Francisco fährt, ist ein neuer Postzug. Der soll die Post innerhalb einer bestimmten Zeit an einem Zwischenhalt in Utah abliefern. Und dafür kommt ein Lokführer an Bord, der in der verbleibenden Zeit eine 28-minütige Verspätung aufholen soll. Dieser Lokführer, der peitscht den Zug jetzt mit einem solchen Tempo durch die Landschaft, dass es den PassagierInnen wirklich bald Angst und Bange wird. Der Zug fährt nämlich durch eine Felsregion, wo die Schienen ziemlich nah am Abhang verlegt wurden. Und er nimmt zwei Kurven so schnell, dass sich sogar die Räder auf der einen Seite des Waggons kurz von den Gleisen heben. Also ich muss gestehen, ich bin ja schon kein Fan von Achterbahnen. Das klingt nach einem ziemlichen Höllenritt, den Elizabeth Bisland da erlebt hat. Am Ende kommen aber Gott sei Dank alle heil in Utah an und von dort geht es für sie dann weiter nach San Francisco, wo sie am 19. November ankommt. Ihr Dampfschiff gen Yokohama in Japan verlässt den Hafen zwei Tage später, am 21. November. Zurück zu Nellie Bly. Sie überquert den Atlantik im Luxus auf der Auguste Victoria. Also ich habe euch ja gerade beschrieben, wie man in diesen Zügen reiste. Wenn man erster Klasse auf Dampfschiffen dieser Zeit reiste, dann, das könnt ihr euch ziemlich ähnlich vorstellen wie auf der Titanic. Die erste Klasse Passagiere waren von Stewards und Kellnern umgeben, die hatten jeden Abend Unterhaltung, die Männer konnten im Rauchersalon zusammen rauchen, die Frauen saßen an Deck eingehüllt in Decken und konnten lesen und ständig wurden Drinks oder Snacks gereicht. Wer sich aber über die Reling lehnte und auf eines der Unterdecks schaute, der sah eine ganz andere Welt. Denn die ärmeren Reisenden, die hatten keine eigenen Kabinen, die wurden nach Geschlechtern getrennt in Schlafsäle gezwängt, in Massenschlafsäle. Nur verheiratete Paare durften zusammen schlafen. Als Verpflegung gab es auch keine Dinner mit mehreren Gängen im hübsch eingerichteten Speisesaal, sondern es wurden einfachste Mahlzeiten mit Reis oder Brot ausgegeben. Badezimmer und Toiletten gab es auch nur wenige und geputzt wurde dort selten bis gar nicht. Und wie es dort aussah, nachdem das Schiff also durch den Sturm gefahren und Menschen seekrank gewesen waren, das will man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Am 22. November kommt Nellie Bly im Hafen von Southampton in England an und verlässt um 2.30 Uhr am Morgen die Auguste Victoria. Sie wird mit einem kleinen Taxiboot an Land gebracht und trifft dort einen britischen Reporter ihrer Zeitung, also von der New York World. Der verkündet ihr, dass Autor Jules Verne persönlich sie kennenlernen möchte. Dafür muss sie aber einen Umweg durch Frankreich machen. Was also tun? Nellie Bly fackelt nicht lange, sie lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. Mit ihrem Reporter zusammen nimmt sie einen Postzug von Southampton nach London. Sie lässt sich dort einen permanenten Reisepass ausstellen, denn, man glaubt es kaum, bis jetzt hatte sie zuerst gar keinen Reisepass und hat sich in New York kurz vor der Abreise einen temporären Reisepass ausstellen lassen. Jetzt bekommt sie dank der guten Connections ihres Chefs einen permanenten Reisepass in London. Und ja, dann besucht sie kurz das Büro der New York World in London. Sie isst ein schnelles Frühstück am Bahnhof in London und fährt von dort dann in den Südosten Englands, wo sie mit ihrem Reporter eine Fähre besteigt. Von dort aus geht es dann über den Ärmelkanal nach Frankreich. Und in Frankreich besteigt sie dann einen Zug nach Amiens. Am Bahnhof von Amiens warten Jules Verne und seine Ehefrau Honorine auf Nellie Bly und ihren Begleiter. Bly spricht übrigens kein Wort Französisch. Englisch ist die einzige Sprache, die sie beherrscht. Und Verne im Gegenzug spricht kein Englisch. Zum Glück ist aber jemand dabei, der übersetzen kann. Bly darf in seinem Haus das Arbeitszimmer betrachten und seine Bibliothek sehen. Man hält ein bisschen holprigen Smalltalk, also übersetzten, aber immer noch holprigen Smalltalk. Und Jules Verne zeigt ihr eine Weltkarte, auf der er die Station seines fiktiven Helden Phileas Fogg markiert hat und damals geplant hat, wie er ihn in seinem Buch auf Reisen schickt. Und jetzt markiert er darauf mit Bleistift die Station, die Nellie Bly nehmen will. Gemeinsam trinken sie dann noch ein Glas Wein und er wünscht ihr viel Erfolg. Der ganze Besuch hat nur wenige Stunden gedauert. Nellie Bly hat dafür jetzt 24 Stunden fast überhaupt nicht geschlafen, um diesen Umweg zu machen. Sie kehrt nach Calais zurück und besteigt kurz nach Mitternacht am 23. November den Postzug nach Brindisi in Italien. Sie hat also wirklich einen ganzen Tag nicht geschlafen, um diesen Zwischenstopp einlegen zu können. Und jetzt ist sie natürlich hundemüde und schläft erstmal. Und als sie am Morgen aufwacht, sieht sie vor dem Fenster nichts außer dickem Nebel. Der Zug arbeitet sich durch Italien, aber sie sieht wirklich herzlich wenig von Italien, bis sie dann am 25. November in Brindisi in Italien ein Dampfschiff besteigt, das sie nach Sri Lanka bringen soll. Elizabeth Bisland freut sich nach ihren Tagen im Zug eigentlich auf ihre Schiffreise auf dem Pazifik. Sie will sich in Bücher vertiefen, sie will ein bisschen schreiben und vor allem will sie sich sammeln, um zu verdauen, was in den letzten Tagen passiert ist. Und sie will sich mit diesem Auftrag versöhnen, dass sie auf diese Reise gezwungen wurde und in diesem hastigen Tempo jetzt um die Welt hetzen muss. Das sind alles Dinge, die eigentlich überhaupt nicht ihre Natur sind. Aber dreimal dürft ihr raten, wie ihre Ozeanüberquerung verläuft. Oder sagen wir mal, wie sie anfängt. Auch Elizabeth Bisland wird seekrank. Und zwar nicht nur für einen Tag, sondern 4 Tage lang. Ihr geht's richtig elend, sie liegt mit Kopfschmerzen und rebellierendem Magen im Bett und sie klammert sich zeitweise regelrecht an ihrem Bett fest, während das Schiff schwankt. Und irgendwann ist ihr alles so egal, dass sie nur noch beobachtet, wie ihre Taschen und ihre Habseligkeiten beim Wellengang von einer Seite auf die andere durch ihre Kabine schlittern. Dabei wird ihr wahrscheinlich noch schlechter. Also 4 Tage, ja, durchleidet sie auf diese Art und Weise und erst am 5. Tag lässt der Sturm nach, der also das Schiff so zum Schwanken gebracht hat und Elizabeth Bisland wankt gemeinsam mit anderen seekrankheitsgeplagten PassagierInnen an Deck, um sich also langsam von dieser Fahrt zu erholen. Auch an Bord ihres Schiffes gibt es gute Erholung, guten Service, eben alles, was man erster Klasse erwarten kann. Im Unterdeck reisen aber keine armen europäischen PassagierInnen, sondern ChinesInnen, die in die USA gekommen waren. Die meisten chinesischen Männer waren als billige Arbeitskräfte in die USA gekommen und hatten im Westen der USA beim Bau der Eisenbahnlinie geholfen. Genau der Linie, mit der Elizabeth Bisland also und auch Nellie Bly später ihre Weltumrundung vollenden können oder überhaupt in Angriff nehmen können. Dafür waren die chinesischen Arbeiter gut genug, aber dauerhaft im Land haben wollten die AmerikanerInnen die chinesischen EinwanderInnen nicht. 1882 erließen die USA den Chinese Exclusion Act, mit dem ChinesInnen für die kommenden 10 Jahre die Einreise ins Land verweigert wurde. Viele von ihnen wurden auch insgesamt so diskriminiert, sie durften nicht wählen, sie waren keine BürgerInnen, sie durften auch keine BürgerInnen werden, sie durften ihre Kinder nicht in die Schulen schicken, sie mussten aber Steuern zahlen. ChinesInnen wurden so gegängelt, dass viele irgendwann aufgaben, vor allem auch nachdem eben die Eisenbahnlinie vervollständigt war und es immer schwerer wurde, Jobs zu finden. Und dann reisten viele also gezwungenermaßen auf diesen Dampfschiffen zurück in ihre Heimat. Mit solchen Gedanken hielten sich aber nur wenige Passagiere in der ersten Klasse auf, denn dort reiste man eben mit allem Komfort, bis dann Land in Sicht kam. Am 8. Dezember erreichte Elizabeth Bisland Japan. Dort musste sie 2 Tage warten, bevor ein Zug sie nach Tokio bringen würde. Bisland nutzte die Zeit für Stadtbesichtigungen. Sie besuchte zum Beispiel ein japanisches Theaterstück und japanische SchneiderInnen, die aus Seide feinste Kleidung fertigten. Sie bestellte sich sofort welche, die dann in ihren Steamer-Trunk in ihre Truhe wanderten. Und sie besuchte auch die Tempel von Shiba in Tokio. Bisland ist wirklich begeistert von Japan. Sie fängt langsam an, sich mit dieser Reise zu versöhnen. Nellie Bly kreuzt unterdessen durch das Mittelmeer. Ihr Schiff hält in Port Said, um mehr Kohle zu laden. Ägypten stand damals unter britischer Kontrolle. Und tatsächlich sind alle Stationen zwischen Ägypten und China, die sie jetzt bereist, Teil des British Empire. Wir sind mitten in der Zeit des Imperialismus und des Kolonialismus und die britische Krone hat sich ja mit Macht und Gewalt bis weit im Osten oder im Orient, wie man auch oft sagte, festgesetzt. Und bei einem kurzen Landausflug wird deutlich, wie arm die ÄgypterInnen sind und wie privilegiert die hier angesiedelten EuropäerInnen leben. Und das ist ein Muster, das sich auf den Stationen dieser Reise von Nellie Bly und Elizabeth Bisland ein ums andere Mal wiederholt. Die Reise geht für Nellie Bly weiter durch den Suezkanal, der auch erst 1869, also auch erst 20 Jahre zuvor, zur gleichen Zeit wie die transkontinentale Eisenbahn, eröffnet worden ist. Bly ist von der technischen Errungenschaft bzw. von der Optik drumherum wenig beeindruckt. Ihr kommt das vor wie ein riesiger Graben, sieht irgendwie nicht besonders toll aus. Am 2. Dezember läuft ihr Schiff dann im Hafen von Aden im Jemen ein und damit ist sie einen Tag vor ihrer Reiseplanung. Sie kommt also zumindest auf ihrer Zwischenstation in Aden, kommt sie einen Tag früher an, als sie in ihrer Planung kalkuliert hat. Elizabeth Bisland hat unterdessen in Japan einen Dampfer bestiegen, der sie nach Hongkong bringt, wo sie am 15. Dezember ankommt. Auch ihre Reise verläuft schneller als ursprünglich angenommen und auch sie gewinnt einen Tag gegenüber ihrer ursprünglichen Reiseplanung. Und noch wichtiger, sie ist auf ihrer Route insgesamt einen Tag schneller unterwegs als Nellie Bly. Obwohl sie später auf ihre Reise gestartet ist, hat Elizabeth Bisland gegenüber Nellie Bly die Nase vorn. Elizabeth Bisland ist aber die Einzige, die diese Kalkulation anstellen kann, zumindest die Einzige von unseren beiden Reisenden, denn Nellie Bly weiß noch nicht mal, dass es eine andere Frau gibt, die auch auf einer Weltreise unterwegs ist. Das haben ihr nämlich ihre Vorgesetzten von der New York World noch nicht per Telegrafenmeldung mitgeteilt. Bisland ist mittlerweile also in Hongkong angekommen und das gilt unter europäischen Reisenden als eine der schönsten Hafenstädte, die man besuchen kann. Und Elizabeth Bisland nimmt sich jetzt auch etwas Zeit, beziehungsweise sie hat etwas Zeit bis zu ihrer nächsten Abreise. Und deshalb kann sie die Stadt jetzt also auch ein bisschen besichtigen und kennenlernen. Sie sieht, wie beengt die ChinesInnen wohnen und in welchem Luxus die europäischen BewohnerInnen in den schönsten Stadtvierteln leben. Und man muss dazu sagen, dass beiden Frauen diese Klassenunterschiede zwar eigentlich auffallen, aber dass man das damals eben noch wie eine feste Gegebenheit hingenommen hat. Und da waren sie in ihrer Zeit verankert. Das war damals völlig normales Denken, zumindest in der westlichen Gesellschaft. Das war ja eine Zeit, in der man auch noch an den sogenannten Sozialdarwinismus glaubte. Vereinfacht gesprochen glaubte man daran, dass manche Menschen auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden und andere eben nicht. Da könne man eben nicht viel machen. Und mit so einer Einstellung, die im Westen weit verbreitet war, wurden Imperialismus und Kolonialismus eigentlich überhaupt erst möglich. Und dann hatte man eben auch kein besonders schlechtes Gewissen, wenn andere Menschen in Armut lebten. Das war eben eine Tatsache, die war kaum zu ändern. Wenn man reich war, dann konnte man sich wie amerikanische Millionäre, die damals aufkamen, wie Andrew Carnegie, dann konnte man sich, oder auch Rockefeller, mit großzügigen Spenden eben als Philanthrop und als Wohltäter darstellen. Aber man kam nicht auf die Idee, die Strukturen dahinter zu ändern. Die westliche Welt blickte mit klassizistischen und rassistischen Überzeugungen auf den Osten und den sogenannten Orient. Das war alles exotisch und irgendwie spannend, aber so richtig zivilisiert, glaubte man, war man eben nur im Westen. Und tatsächlich gibt es auch in Nellie Blys Reisebeschreibungen mehrere Stellen, in denen sie sich nicht nur wenig mitfühlend, sondern aus heutiger Sicht auch klassistisch oder sogar rassistisch über arabische oder chinesische Arbeiter äußert, die sie auf den Stationen ihrer Reise beobachtet. Elizabeth Bisland fühlt sich selbst auch unwohl in diesen Stadtvierteln, in denen nur ChinesInnen leben, wobei sie aber durchaus mehr Sinn für die Schönheit der Städte und der Länder hat als Nellie Bly. Im Laufe der Reise wird Bisland eigentlich immer dankbarer dafür, dass man sie auf diese Weltumrundung geschickt hat. Also auch wenn sie anfangs überhaupt keinen Sinn dafür hatte, auf diese Hast und dieses Wettrennen geschickt zu werden, weiß sie irgendwann mit jedem Kilometer eigentlich mehr zu schätzen, dass sie solche fernen Länder und fremde Kulturen erleben darf. Also sie hat durchaus eine Neugier. Und bei Nellie Bly bewegt sich das fast in die entgegengesetzte Richtung. Also sie ist am Anfang vielleicht schon noch ein Stück weit aufgeregt über diese verschiedenen Länder, aber es wird für sie immer wichtiger, dass die Züge und Schiffe, auf die sie angewiesen ist, dass die zu genau der richtigen Zeit ablegen und dass die Menschen, die diese Schiffe und Züge am Laufen halten, dass die einfach ihren Job machen. Und durch welche Länder sie da reist, dafür hat sie eigentlich, ihr Blick dafür verengt sich eigentlich immer mehr. Laut Plan soll Elizabeth Bisland Hongkong am 21. Dezember verlassen. Sie soll dann zwischen dem 17. und 23. Januar in Italien ankommen. Aber es stellt sich heraus, dass das Schiff, mit dem sie ablegen will, einen Schraubenschaden hat und nicht auslaufen kann. Und Bisland muss jetzt eine größere Umplanung vornehmen, ziemlich spontan. Und sie muss jetzt also über Singapur nach Ceylon reisen, ins heutige Sri Lanka. Und dort will sie dann auf den nächsten Dampfer umsteigen. Die beiden reisen jetzt quasi genau entgegengesetzt, aber die gleiche Route, denn auch Nellie Bly reist eben über Sri Lanka und als sie am 8. Dezember dort Station macht, ist sie sogar 2 Tage vor ihrem ursprünglichen Zeitplan. Sie hat in der Hafenstadt Colombo 2 Tage Zeit, um auf das Schiff zu warten, das sie jetzt weiter über Penang nach Singapur und Hongkong bringen soll. Bly checkt in dieser Zeit in einem britischen Luxushotel ein, in dem sie erster Klasse versorgt wird. Sie erkundet einige lokale Sehenswürdigkeiten und sie probiert auch einige neue Dinge aus. Sie isst nämlich Curry, von dem sie besonders angetan ist, denn sie hat eben noch nie Curry gegessen. Heute können wir uns das in jeder größeren Stadt bestellen. Damals war Curry aber ein kulinarisches Erlebnis, das man eben nur bei Reisen in den fernen Osten, wie es so schön heißt, genießen konnte. Und sie war sehr angetan von Curry. Dann bekommt sie aber schlechte Nachrichten, denn ihr Schiff muss auf PassagierInnen aus Kalkutta warten. Dieses Schiff sollte eigentlich am 10. November ankommen, aber es dauert bis zum 13. Dezember, bis der Dampfer aus Kalkutta dann endlich angedampft kommt und ihr Schiff sich auf den Weg machen kann. Ihr Zeitvorteil ist damit natürlich dahin. Und schlimmer noch, sie ist jetzt sogar einen Tag hinter ihrem Zeitplan. Und ob sie ihre Anschlüsse bekommt, das steht jetzt in den Sternen. Sie hat aber Glück, dass sie bei gutem Wetter reist und ihr Schiff einen Großteil der Verspätung aus Sri Lanka wieder aufholen kann. Nach einem kurzen Stopp in Penang, wo der Dampfer Kohle lädt, erreicht sie dann Singapur. In Singapur kauft Nellie Bly ihr erstes Reisesouvenir, wenn man das überhaupt so nennen kann. Denn sie kauft einen Affen, den sie tatsächlich mit nach Amerika bringt. Weiter geht die Reise dann nach Hongkong, wo sie am 23. Dezember ankommt. Als sie dort dann ihr Ticket für das nächste Dampfschiff kauft, erfährt sie von den Beamten im Büro eine sehr überraschende Neuigkeit, denn erst jetzt erfährt sie davon, dass sie eine Kontrahentin hat. Bis jetzt war ihr Ziel ja gewesen, ihr selbst gestecktes Ziel von 75 Tagen zu erreichen. Und jetzt war da aber plötzlich eine andere Frau, die auch um die Welt reiste. Und Nellie Bly war wenig angetan davon. Sie ließ sich zwar nach außen hin wenig anmerken, aber sie hatte das Gefühl, dass ihr hier jemand die Idee geklaut hatte. Immerhin hatte sie diese Idee gehabt, die These von Jules Verne auf die Probe zu stellen. Nellie Bly hatte natürlich keine Ahnung, dass der Chef von Elizabeth Bisland die Idee gehabt hatte, seine Reporterin als Konkurrentin loszuschicken. Für sie wird Elizabeth Bisland jetzt zur persönlichen Gegnerin. Also sie nimmt das, ihr Ärger richtet sich wirklich gegen Bisland persönlich. Und welche Folgen das hat, das werden wir später noch sehen. Bly hat jetzt eine längere Wartezeit in Hongkong, mit der sie immer unzufriedener ist und in der sie immer unruhiger wird. Ihre Laune ist in dieser Zeit ziemlich mies, denn jetzt, wo sie weiß, dass es eine Konkurrentin gibt, spürt sie natürlich noch mehr Druck. Sie hat ja angekündigt, dass sie in 75 Tagen die Reise vollenden will und jetzt darf wirklich nichts mehr schiefgehen, jetzt wo auch noch eine Konkurrentin dabei ist, die sie vielleicht sogar noch unterbieten könnte. Sie geht dann endlich an Bord des Dampfschiffes Oceanic, das sie nach Yokohama bringen wird. In Japan hat sie dann nochmal eine 5-tägige Wartezeit, dann fährt ihr Schiff weiter gen San Francisco und sie feiert den Jahreswechsel ins Jahr 1890 in eine neue Dekade, dann auf der Oceanic und wünscht sich an diesem Abend wahrscheinlich nichts sehnlicher, als dass ihr das neue Jahr den ersehnten Sieg in diesem Wettrennen um die Welt bringt. Was macht Elizabeth Bisland unterdessen? Sie feiert Weihnachten an Bord eines Schiffes auf dem Weg von Singapur nach Sri Lanka. Und an Neujahr 1890 geht sie an Bord des Schiffes Britannia, das Kurs auf Brindisi in Italien nimmt. Ihr habt mittlerweile sicher gemerkt, dass Dampfschiffe wirklich das Hauptverkehrsmittel für internationale Reisen waren. Und das sind Strecken, die wir heute in wenigen Stunden oder maximal einem langen Reisetag mit Zeitverschiebung zurücklegen. Die dauerten damals Tage oder eben sogar Wochen. Während Elizabeth Bisland durch vergleichsweise ruhige Gewässer gen Europa reist, gerät Nellie Blys Dampfschiff aber in schlechtes Wetter. Einmal mehr bangt sie jetzt um ihre rechtzeitige Ankunft in San Francisco. Aber dann passiert etwas, das bis heute wirklich Rätsel aufgibt. Zu diesem Zeitpunkt der Reise stehen die Karten eigentlich besser für Elizabeth Bisland. Am 16. Januar besteigt sie den Zug in Brindisi. Sie ist schon in Europa, sie muss nur noch zur Atlantikküste und von dort zurück nach New York. Der Zug von Brindisi soll sie nach Paris bringen, aber dieser Zug hat Verspätung und deshalb will sie jetzt in einem Vorort von Paris aussteigen, von dort dann einen schnelleren Zug in die Hauptstadt nehmen und von dort nach Le Havre weiterreisen, um dort den nächsten Dampfer zu besteigen, der sie direkt nach New York gebracht hätte. Wegen ihrer Verspätung im Zug müsste der Dampfer aber auf sie warten. Und als sie im Pariser Vorort dann im Bahnhof steht, kommt ein junger Mann auf sie zu und erklärt, er sei ein Agent des Reiseveranstalters Thomas Cook. Den gab es damals tatsächlich schon. Und dieser junge Mann erklärt ihr, das Schiff in Le Havre konnte leider nicht warten. Bisland muss also erneut umplanen. Was sie aber nicht weiß, ist, dass der Mann sie angelogen hat. Das Schiff in Le Havre wartet über 3 Stunden auf Bisland, die aber natürlich nie auftaucht. Und bis heute ist unklar, wer dieser Mann war und wie diese Lüge zustande kam. Ob er beauftragt wurde, wer ihn vielleicht beauftragt hat oder ob seine eigene Idee war, all das liegt bis heute im Dunkeln, aber die Konsequenz dieser Lüge, die ist fatal. Bisland will jetzt von Calais in Frankreich nach England übersetzen, von dort nach London weiterreisen und von dort dann mit einem schnellen Kreuzfahrtschiff nach New York fahren. Sie könnte immer noch rechtzeitig ankommen. Aber in England erfährt sie, dass die Ems, das schnelle Kreuzfahrtschiff, das den Atlantik beinahe in Rekordzeit überqueren kann, nicht fährt. Jetzt muss sie sich mit einem Zug nach Wales durchschlagen. Von dort muss sie mit einer Fähre nach Irland übersetzen und dort dann in Queenstown an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gen New York gehen. Und hier erfährt sie, dass die Reederei eines ihrer langsamsten Schiffe einsetzt. Also es ist wirklich zum Haare raufen. Jetzt ist wirklich der Wurm drin. Elizabeth Bisland muss furchtbar frustriert gewesen sein. Am 19. Januar geht sie an Bord des Schiffes, das sie nach New York bringen soll, und fährt dann mitten in eine Schlechtwetterfront. Nellie Bly kommt hingegen am 21. Januar in San Francisco an. In letzter Minute könnte jetzt aber auch ihre Reise noch aus den Fugen geraten. Denn ein gewaltiger Wintersturm hat einen Großteil der USA unter dickem Schnee begraben. Viele Züge bleiben stecken, sind eingeschneit, fahren gar nicht erst. Wie also soll sie jetzt von der Westküste zurück an die Ostküste kommen? Die Route, die Elizabeth Bisland genommen hat, die zum Teil durch Utah geführt hat, die kann sie vergessen. Ihre Zeitung, die New York World, die hat bis dahin steif und fest behauptet, dass Nellie Bly nur mit öffentlich verfügbaren Zügen und Schiffen fahren würde und man würde nicht extra für sie Züge oder Schiffe chartern, also extra anheuern, quasi ihr eine Sonderbehandlung gewähren. Sie sollte nämlich beweisen, dass die Weltumrundung in 75 Tagen für normale Reisende, in Klammern mit ausreichendem großem Geldbeutel, durchaus möglich war. Und dieser Vorsatz, der wird jetzt über Bord geworfen. Die New York World will dieses Rennen gewinnen. Die New York World zahlt jetzt über $2000, das ist nach heutiger Zeit eine natürlich viel größere Summe, ich habe sie jetzt nicht umgerechnet, aber man wirft jetzt die Dollarscheine aus dem Fenster, um eine ganze Reihe von Zügen entlang der Zuglinie im Süden der USA zu bestellen, damit sie also den Schneesturm umfahren kann. Nellie Bly fährt jetzt von San Francisco durch den Süden von Kalifornien, gen Mojave, nach Albuquerque in New Mexico, dann weiter nach Kansas, weiter nach Chicago, schließlich nach Pittsburgh und dann nach Jersey City, wo ihre Reise offiziell enden wird. Nellie Blys Reise zurück an die Ostküste wird zum Triumphzug. Ihre Zeitung hat in der Abwesenheit so viel Werbung gemacht, dass Nellie Bly jetzt berühmt geworden ist. Überall in den USA jubeln ihr die Leute zu. Man kennt ihren Namen, man kennt ihr Gesicht. Sie gibt Interviews noch im Zug. Und sie ist von der Journalistin, die Artikel schreibt, jetzt selbst zum Gegenstand von Artikeln geworden. Und in einigen dieser Interviews behauptet sie, dass Elizabeth Bisland versucht habe, ihre Reise zu sabotieren. Angeblich soll Elizabeth Bisland versucht haben, Reedereien zu bestechen, damit sie das Tempo der Schiffe drosseln und Bly also nicht rechtzeitig ankommen wird. Also Bly reicht es offenbar nicht, dass sie gewinnen wird. Sie teilt auch nochmal gegen ihre Konkurrentin aus, denn es ist eigentlich schon klar, Bisland ist immer noch irgendwo auf dem Atlantik. Bly wird vor ihr ankommen. Und diese Behauptung, dass Bisland versucht hat, ihre Reise zu sabotieren, das ist eine Lüge. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Nellie Bly kommt am 25. Januar 1890 in New Jersey an. In dem Moment, als sie aus dem Zug steigt und ihr zweiter Fuß den Bahnsteig berührt, werden die Stoppuhren gestoppt. Nellie Bly hat ihre Reise in 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden vollendet. Das war Rekord. Rekordverdächtig ist auch die Menschenmasse, die sie erwartet. Tausende Fans erwarten sie am Bahnsteig. Sogar der Bürgermeister von Jersey City ist da. Nellie Bly ist eine absolute Sensation. 5 Tage später, am 30. Januar 1890, läuft das Dampfschiff Botnia mit Elizabeth Bisland an Bord in New York ein. Wäre sie nicht darum betrogen worden, mit dem schnelleren Schiff aus Le Havre abzulegen, wäre sie einige Stunden vor Nellie Bly in New York eingetroffen, am 25. Januar. Jetzt ist sie 5 Tage später da. Auf sie warten nicht Tausende von Leuten am Hafen, sondern nur einige hundert Menschen. Bisson ist das allerdings ziemlich egal. Die Bekanntheit wollte sie ja ohnehin nicht. Sie will gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ihr Verleger von der Cosmopolitan erklärt jetzt aber in der Presse, Bisson sei eben keine erfahrene Reisende und habe deshalb mehrere Fehler gemacht. Also da ist jemand, der nicht verlieren kann. Das ist eine ziemlich undankbare Geste. Und noch dazu ist es glatt gelogen. Während Nellie Bly sich kurz darauf auf eine Vortragsreise begibt, um in ihrer Popularität zu baden, flieht Elizabeth Bisland regelrecht vor der Aufmerksamkeit, nämlich zurück nach Europa. Dass Bly sich jetzt als Frau aufschwingt, auf einer Vortragsreise von ihren Abenteuern zu berichten und die AmerikanerInnen quasi zu belehren, wie man denn nun am besten und schnellsten reise, das stößt jetzt auf den Doppelstandard der Zeit, denn das stößt jetzt vielen Männern ziemlich schnell sauer auf. Man hat sie zwar angefeuert, als sie um die Welt gereist ist, weil da ging es ja irgendwie um das Ansehen von Amerika insgesamt. Hier kommt eine Amerikanerin, die jetzt die Welt umrundet und diese große Tat vollbringt. Aber dass sie jetzt dauerhaft damit Geld verdienen will und so berühmt und bekannt ist und das als Frau in einer Zeit, in der Frauen eigentlich nicht die Öffentlichkeit suchen sollen, das wird ihr nach ihrer Rückkehr schnell als unziemlich angekreidet. Das gehört sich eben nicht für eine Frau, zumindest nach den Vorstellungen der damaligen Zeit. Und Nellie Bly ist jetzt auch so berühmt, dass an investigative Recherchen auch nicht mehr zu denken ist. Ihr Gesicht ist jetzt viel zu bekannt, sie wird sofort erkannt. Diese Zeit ihrer journalistischen Arbeit, die ist vorbei. Elizabeth Bisland schreibt nach diesem Abenteuer lieber Literatur als journalistische Artikel und will um keinen Preis noch einmal selbst Gegenstand von medialer Berichterstattung sein. Und das hält sie auch ein. Also sie lebt ein Leben unter dem Radar sozusagen. Es gibt aber einige interessante Parallelen im Leben der beiden. Beide heiraten später einen Millionär. Beide bleiben, ob gewollt oder ungewollt, kinderlos. Beide sterben an einer Lungenentzündung. Und beide sind auf dem gleichen Friedhof in New York begraben. Nach dieser Tour de France um die Welt, nach diesem Wettrennen, sind wir jetzt also am Ende der Episode angelangt und auch am Ende der letzten Folge, zumindest im Jahr 2024 von Her Story. Ein Wort diesmal noch zu den Quellen. Ich habe mich diesmal sehr stark auf ein Buch gestützt, in dem diese Reise wirklich ganz toll aufbereitet ist. Und das ist Matthew Goodmans 80 Days, Nellie Bly and Elizabeth Bisland's History-Making Race Around the World. Das kann ich euch nur empfehlen, um dieses atemlose Abenteuer zu verfolgen. Denn es gibt noch viel mehr Details, die gar nicht alle in diese Episode passen. Das ist jetzt quasi unbezahlte Werbung. Also ich habe das Buch ausgewählt, um mit diesem Buch zu arbeiten. Ich werde dafür nicht vom Autor bezahlt, es hier zu erwähnen. Aber da ich mich diesmal sehr stark auf eine Quelle stütze, wollte ich das auch transparent und deutlich machen. Zusätzlich haben auch Nellie Bly und Elizabeth Bisland jeweils Bücher über ihre Reise und ihr Abenteuer geschrieben. Die verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und für dieses Jahr. Ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön für ein weiteres tolles Jahr mit Her Story und mit euch. Für 100 Folgen, mittlerweile über 100 Folgen Her Story. Tausend Dank, dass ihr dem Podcast so die Treue haltet seit über 4 Jahren. Ganz lieben Dank, dass ihr regelmäßig einschaltet, dass ihr mir so wahnsinnig nette Nachrichten schickt, dass ihr mich mit PayPal und Steady unterstützt. Ohne euch würde es diesen Podcast nicht geben. Und deshalb nochmal ein riesiges Dankeschön von mir. Ich wünsche euch einen schönen Jahresausklang, ob ihr nun Weihnachten feiert oder nicht. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Jahresende und kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Thank you.